und herzlich willkommen zur Folge Nummer 233 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin für euch heute der Eisschwimmer der Woche, denn in dieser Episode wird es kalt, es wird moralisch, es wird sportlich und zwischendrin auch ein wenig witzig, so hoffe ich zumindest. Diese Folge wird euch präsentiert unter anderem von DFT Sports, eurem Anbieter, wenn es um Trainingslager, Trainingsmöglichkeiten im Ausland, in den Ferien geht oder auch hier in den heimischen Gefilden in Deutschland, dann werft gerne mal einen Blick auf die Homepage von DFT Sports, die ist unten in den Shownotes verlinkt, dort findet ihr alle Angebote, die sie so haben, einfach mal draufklicken. Unter anderem ist DFT Sports der Exklusivpartner von Soma Bay, wo auch die deutsche Nationalmannschaft mit ihren Nationalkaderathletinnen und Athleten regelmäßig Stationen macht und sich auf die nationalen und internationalen Höhepunkte vorbereitet. Und damit ihr dort nicht nur stumpf hin und her schwimmt, sondern ein bisschen Abwechslung im Training haben könnt, empfehle ich euch das Equipment von Speedo, die schon seit vielen, vielen Jahren dieses Hörspiel hier unterstützen. Auch zu Speedo findet ihr einen Link unten in den Shownotes. Schaut dort gerne mal vorbei und rein. Da kann ich auch schon mal vorankündigen, dass wir Richtung Junioren-Europameisterschaften Anfang Juli in München ein kleines Special und Gewinnspiel, ein tägliches Gewinnspiel geplant haben. Das ist gerade so in the making, also da könnt ihr euch auf schöne Preise freuen von Speedo. Beide werden auch in 2 Wochen bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin mit vor Ort sein, mit einem Stand. Dort könnt ihr euch dann weiterführend informieren und solange bleibt euch das World Wide Web erhalten. In den Shownotes findet ihr die Links zu DFT Sports Trainingslager und passendes Equipment dazu von Speedo. Ja, und das Equipment von Speedo ist auch bei meinen Schwimmausflügen regelmäßig mit dabei und diese an Anekdoten durchaus reiche Vergangenheit ist in der vergangenen Woche um eine neuerliche Geschichte reicher geworden. Denn wir hatten ja, der Sommer hat, glaube ich, angefangen, darauf können wir uns einigen, jetzt am Wochenende und das lockte bei mir natürlich auch am Samstag die Lust heraus, doch mal unter freiem Himmel etwas schwimmen zu gehen. Und was lag es da näher, als hier ins Bad, ins Außenbecken, um die Ecke zu fahren und dort dann mal die Badehose zu schnüren und die Ten Lines ein bisschen herauszufordern. Und jetzt begab es sich aber, dass ich dann dort vor dem 25 Meter Schwimmbad stand, wo das Außenbecken sein sollte, das nun tragischerweise geschlossen hat, stand ich dort vor geschlossenen Türen, bis Anfang Januar noch, und das heißt dann für mich also ausweichen, mehr oder weniger einmal, quer durch die Stadt ist jetzt übertrieben, aber schon ein erkleckliches Stückchen durch die Hamburger City Richtung Westen radeln, sind dann so ungefähr 25 Minuten Fahrzeit, die mich ins Festland, in das andere große Bad mit dem Außenbecken hätten tragen sollen. Und auf dem Weg dahin komme ich aber am Kaifu vorbei. Das Kaifu ist das größte Freibad, glaube ich, das wir in Hamburg haben, das am Kaiser-Friedrich-Ufer gelegen, hat auch ein Außenbecken, es hat aber super schmale Bahnen nur und 25, schwimmt sich nicht schön, ist so die Zusammenfassung. Aber das Freibad ist absolut großartig und da kam ich mit meinem Fahrrad vorbei, sah das große Klappschild draußen und dachte so, das sieht aus, als wäre das offen. Und das Tor stand auch offen, es saß jemand im Kassenhäuschen und ich denke, perfekt, das ist ein 50 Meter Becken, draußen sind solide 27 Grad. Ab dafür, halten wir an, sparen wir uns 10 Minuten Fahrzeit, Zeit ist ja kostbar, easy peasy. Fahrrad angeschlossen, Eintritt bezahlt, reingegangen, Liegewiese einigermaßen voll, weil es war ja entsprechend warm draußen, das Becken dafür umso leerer. Also so ein paar versprenkelte Menschlein schwammen da so rum und ihre Bahnen und nach vorne und nach hinten. Und jetzt muss man sich das Kaifu wirklich groß vorstellen. Es sind 50 Meter lang, ist ungefähr 20, 25 Meter breit, 2,50 Meter Pi mal Daumen tief, vielleicht auch ein bisschen mehr, irgendwas, 2,50 bis 3 Meter. Es ist also ein ziemlich großes Wasservolumen, das dort aufgeheizt werden muss. Und jetzt glaubt man ja, Hamburg, große Stadt, ist alles modern, wird ja auf dem neuesten Stand sein. Na, die Hoffnung möchte ich dann an der Stelle nehmen, denn das Ganze wird nicht etwa geheizt durch externe Kräfte, durch Sonnenpaneele oder Heizwendeln, die dort reingehalten werden, sondern nur durch die pure Sonneneinstrahlung und das, was sonst noch die Atmosphäre an Energie hergibt. Also keine externe Heizung. Und so begab es sich, dass ich dann irgendwann am Beckenrand stand, wohl wissend, dass mich ein sehr frisches Erlebnis erwarten wird. Und neben mir zwei andere bereitwillige Schwimmer, Pärchen, Mann und Frau, sah man an den Badekappen, dass die mit dem Schwimmsport durchaus vertraut waren, also dem Wasser zugeneigt und zugewandt. Und standen sie dort und weil ich ein bisschen Mimöschen bin und eine kleine Frostbeule und echt so Probleme habe mit kaltem Wasser und auch beim Training abends immer ein bisschen länger brauche, bis ich drin bin. Es kostet mich also Überwindung. Waren die beiden vor mir im Wasser. Und dann sah ich, wie sie zitternd und irgendwie, boah, nun ja, ein wenig fröstelnd, die 50 Meter überquerten bis auf die andere Seite, um hinten anzuschlagen, mehr oder weniger ohne Pause direkt wieder rauszuklettern und im Sonnenschein am Beckenrand zurück zu ihren Taschen zu laufen, sich abzutrocknen und das Projekt Anbaden damit zu beenden an diesem Samstags-Mai. Stand da noch jemand Zweites neben mir und er sagte bloß so, moa, die erste Bahn ist ganz schön, die tut weh, meinte er, sag ich. Ja, und die nächsten sind dann gegens Erfrieren ankämpfen, na, so ähnlich, stimmte er mir zu. Ja, das war dann also noch 3-4 Mal tief durchatmen, bis ich dann ins Wasser sprang, fußwärts. Man lernt ja ein bisschen dazu, ja, den Kopf als Letztes, also fußwärts zuerst. Und ich glaube, auf der Titanic war das nicht viel anders. Es war wirklich sehr kalt, zog sich einmal alles zusammen, so, und dann atmet man dort so ganz schwer und kurz die ersten 50 Meter und versucht nicht irgendwie in Panik zu verfallen und, naja, braucht ein gewisses gesundes Selbstvertrauen in den Körper, dass er das schon aushalten wird, weil es sind ja auch andere drin, die das offensichtlich auch überlebt haben. Also kann es nicht so schwer sein. Und so ungefähr nach 100, 150 Metern hatte sich der Organismus auch einigermaßen dran gewöhnt. Ne? Und dann zog ich da so hin und her und her und hin meine Bahnen und beobachtete und spürte, wie so Schritt für Schritt, aus den Fingern gar nicht so sehr, aber aus den Füßen schon relativ doll, so das Blut und das Leben und das Gefühl entwich. Hatte meinen Plan gefasst, es waren eigentlich 10 mal 400 auf dem Zettel, also 401 und dann bin ich 400er geschwommen, Arme mit Pedals, Arme ohne Pedals, gesamt und so weiter und so fort. Und so über die Strecken hinweg, so bis 2 Kilometer, waren dann die Kraul gesamt, waren dann dran gewesen, dachte ich, es fühlt sich nach der, also ich weiß, ich mache die richtige Bewegung, also die Beine bewegen sich irgendwie auf und abwärts, das Muscle Memory wird wohl dafür sorgen, dass die Füße gestreckt sind. Gefühlt habe ich davon in den Zehenspitzen nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. Und ja, hat mich dann auch so nach 35 Minuten mal veranlasst, doch kurz das Becken zu verlassen, weil ich dachte, gibt auch sowas wie abgefrorene Gliedmaßen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand schon eine halbe Stunde da drin war und eigentlich kam es mir nicht so. Aber keine Ahnung, ich wollte jetzt auch ungern an so einem Freibad-Event meine Zehen verlieren. So, stand ich dann kurz draußen, war aber auch irgendwie unzufrieden, weil mir 35 Minuten zu kurz vorkam. Sonne tat ihren guten Dienst und wärmte mich ein bisschen auf. Also sprang ich wieder rein, machte dann noch so 20, 25 Minuten, dass ich auf knapp 3,5 Kilometer kam und hatte dann aber zu tun, schleunigst das Becken wieder zu verlassen. Also es wurde dann echt sehr, sehr schattig. Stand dann draußen, in dem Moment weiteten sich die Blutgefäße wieder. Der Kreislauf machte einmal so ein bisschen Flattermann, sackte ab. Nur 3-mal tief durchatmen, es wird alles wieder gut. Ich werde hier stehen bleiben und nicht umkippen. Du bist ein großer Mensch, du schaffst das, du bist erwachsen, du hältst das aus. Und so ungefähr 15, 20 Minuten später kroch auch so Schritt für Schritt das Gefühl in die Zehen wieder zurück. Und ich war mir dann doch relativ sicher, dass ich das ganze Erlebnis unbeschadet überstehen würde. Aber bis dahin war es ein harter Weg, als ich dann so nach und nach, also, ne, packte dann irgendwann meine Sachen, verließ das Schwimmbad wieder und fragte an der Kasse danach, sag ich, habt ihr mal Thermometer reingehalten? Welche Temperatur haben wir da so gerade? Man guckte mich triumphierend an und sagte, 17 Grad sind's immerhin. Und jetzt weiß jeder, der schon mal mit Schwimmen zu tun hatte, 17 Grad sind wirklich schattig. Das ist echt richtig kalt. Das war, puh. Also ich habe mich sehr lebendig gefühlt danach, aber ist auch irgendwie nichts, was ich so jeden Tag haben muss, geschweige denn das Ganze noch irgendwie kälter. Ja, Sonntag war dann Pause, Montag nach 2 Tagen Sonnenschein hat es sich dann schon auf solide 20 aufgeheizt und das war eine echte Wohltat, also 3 Grad machen einen Riesenunterschied. War am Dienstag immer noch 20 Grad, trieb mich also noch 2-mal rein, gestern nicht und heute Abend am Donnerstag ist dann das gute Hallenbad angesagt und ich glaube diese 26 Grad oder was das sind, werden mir noch nie so warm vorgekommen sein. Ich habe ein bisschen Bock drauf, ich freue mich da echt ein ganzes Stückchen drauf, heute Abend jetzt dann auf der kurzen Bahn im beheizten Innenpool wieder die Bahnen zu ziehen. Aber ich kann es jedem empfehlen, dieser Freiluftsport, ach, muss kein nicht schwimmen sein, kann Radfahren sein oder Joggen oder Rudern oder was auch immer man unter freiem Himmel in der Sonne ist. Ist echt eine geile Geschichte. Das macht schon richtig, richtig Spaß, auch wenn es hin und wieder mal ein wenig kühl ist. Probleme, die hier in Hamburg existieren, die ganz woanders in der Welt nicht existieren, nämlich in Las Vegas. Und damit kommen wir zu den News der vergangenen Woche. Und aus der vergangenen Woche gibt es nur ein Thema, das die Schlagzeilen bestimmt hat, und das sind die Enhanced Games, die mit ihrer erstmaligen Auflage in Las Vegas in einer eigens kreierten Veranstaltungsarena, eine Halle war es ja nicht, war kein Dach drauf, stattgefunden haben. Also dort haben Milliardäre für ihre Verhältnisse vermutlich ein bisschen Kleingeld eine Arena hingezimmert, wo eine Gewichtheberplattform drauf war, eine Leichtathletik, eine Tartanbahn, 100 Meter, also ein bisschen länger war sie, aber mit Gummiwand am Ende, weil Platz zum Auslaufen fehlte. Und einem kleinen, aber feinen Badewanne, 4 Bahnen breit, 50 Meter lang. Und dort traten dann die Enhanced und Non-Enhanced Athleten gegeneinander an. Das Ganze wurde gepriesen und tituliert als die Zukunft des Sports. Und nach diesem 6-stündigen Spektakel, das ich mir ehrlich gesagt, ich war gnadenlos schockiert, als ich irgendwann den Timetable sah und dachte, okay, es fängt 0.30 Uhr an und soll bis 7.30 Uhr gehen. Da war hinten ran dann noch ein Killers-Konzert und Siegerehrung, okay, aber so, es war 6 Stunden Entertainment, sollte es sein. Da dachte ich, puh, es sind nicht genug Wettkämpfe dafür, und es stellte sich auch raus, es sind nicht genug Wettkämpfe dafür gewesen. Also es war kein 6-stündiges Spektakel, es war 6 Stunden lang, doch, wenn wir ehrlich sind, relativ langatmig, voller Pausen. Und in der Zusammenfassung, wenn man den Moderatoren und den Athleten und allen zugehört hat, eigentlich eine einzige Werbesendung. Das war quasi Wetten, dass der Amerikaner. Es war viel Entertainment dabei, es gab Musik, es gab irgendwelche Auftritte und Wetten. Und dazwischen wurde ganz viel Product Placement betrieben. 6 Stunden hat Thomas Gottschalk damals nicht gerissen, aber die 4 Stunden waren es nun auch. Und selbst das zog sich schon manchmal in die Länge. Da kann man so ungefähr ahnen, was diese 2 Stunden zusätzlich eigentlich gemacht haben. Und diese Werbesendung illustriert sich auch gut, denn die Interviews am Beckenrand oder auf der Laufbahn oder am Gewichtheberrand waren wirklich unfassbar eintönig. Also angefangen bei den Gewichtheberinnen, und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, aber wenn du eine Gewichtheberin interviewst, die gebrochen bis gar kein Englisch spricht und dann als einziges rausbekommt, it's awesome, it's great to be here, thank you oder sowas, dann ist das schon sehr, sehr flach am Informationsgehalt. Das sind so Interviews, die man nach den Wettkämpfen macht, generell häufig. Aber das war nochmal ein neues Niederlevel, was da erreicht worden ist. Und so reihte sich eine beliebige Lobhudelei an die nächste. Es wurde die Organisation gelobt, beste Organisation, ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf, es ist alles wunderbar, was man halt einfach als Athlet so sagt, wenn man vielleicht gar nicht kritische Stimmen oder wenn man gar nicht kritisieren darf, oder wenn man einfach, ne, was man als Kind so sagt, wenn man seine Eltern nicht verärgern möchte oder wenn man seinem alten Arbeitgeber nichts Böses tun möchte oder seinem Geldgeber nichts Böses tun möchte, dann geht man sich in so beliebigen Floskeln und Sätzen, dass das alles ganz toll ist und wunderbar und ich bin so dankbar für die Möglichkeit und für die Option hier zu sein und was ich lernen und erfahren durfte. Was das jetzt genau war, ob sich jetzt alle gefreut haben, dass die Gehaltscheck pünktlich kam im Gegensatz zur ISL oder dass sie mit den besten Präparaten und Dopingmitteln der Welt versorgt wurden, die man sich so vorstellen kann, weiß man jetzt nicht so genau. Aber es war alles toll und wunderbar auf jeden Fall. Ich möchte an der Stelle vielleicht auch noch mal einmal Marius Kusch zitieren. Wer dort bei Galileo zugehört hat, im Vorfeld haben sie ihn ja besucht und dort durfte er ein paar Statements oder durfte er zu kontroversen Fragen sein Statement abgeben, relativ, ich glaube, unkritisiert, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe. Und er sagte aber einen tollen Satz, und der wird jetzt spannend, weil wir darauf ein bisschen was aufbauen. Er sagte den Satz, dass er das erste Mal in den USA im Rahmen dieser Enhanced Games eine Krankenversicherung hat. Und dann möchte ich ihm entgegenschreien, sagen, Marius, du warst damals am College, da war alles tutti, da war alles chico, da war alles getan. Und dann gehst du über in die Profikarriere und musst dich um alles selber kümmern. Du warst bei David Marsh in der Trainingsgruppe, zusammen mit Jakob Heidmann damals. Da haben wir in Wirling auch mal kurz zu Gast, haben sie in der WG gewohnt, weil es günstiger ist. Ist dann noch hier und da mit hinterhergereist. Alles für den Traum des Profisportlers. Total fein, super viel Einsatz. Der hat nicht viel Geld zurückgelegt. Das ist das rechne ich wirklich hoch an, weil da viel Dedication dahinter ist. Vieles, was man, opfern will ich nicht sagen, aber man verzichtet schon auf viel Luxus, weil es ist nicht so, dass dort viel Kohle bei rumkommt. Aber du hast dich für diesen Weg entschieden. Du hättest auch zurück nach Deutschland kommen können und hier an einem Olympiastützpunkt oder in einem Sportfördersystem dich engagieren können. Aber du hast dich für diesen Weg entschieden, in den USA zu bleiben. Und in Deutschland wärst du dann sogar krankenversichert gewesen. Alles for free hättest du bekommen. Hättest die Trainer nicht so dolle bezahlen müssen, ja, weil das hier andere Finanzierung ist und so weiter und so fort. Du hast dich bewusst dagegen entschieden. Und das jetzt so ein bisschen zu verdrehen und zu sagen, oh, ich bin so dankbar, endlich habe ich meine Krankenversicherung. Es gab andere Optionen für dich. Und generell ist es so auffällig, wenn ich da nochmal überlege, okay, welcher, so, wenn dann die Athleten sagen, ich bin so dankbar, beste Organisation, alles super, dann glaube ich das den meisten Athletinnen und Athleten sogar, die da gestartet sind. So, die hatten dort mit Sicherheit ein besseres Umfeld als damals in ihrer Profikarriere. Wenn ich an Kolomeev denke, aus Griechenland kommt, wenn ich an US-Athletinnen und Athleten denke, die dort teilgenommen haben, es waren bulgarische Sportler dabei, dann haben die dort in den Enhanced Games mit der medizinischen Betreuung, mit dem Trainingslager in Abu Dhabi, mit dem Gratis-Coach, den sie bekommen haben, mit dem Athletiktrainer, Nutritionist, Ernährungsberater und so weiter und so fort, mit Sicherheit eine viel bessere Betreuung gehabt, als sie das bisher in ihrer Profikarriere hatten. Dieses Argument als Deutscher aber zu bringen, finde ich nicht gerecht, weil wir haben alles, diese Infrastruktur, die dort gelobt worden ist in Las Vegas, haben wir in Deutschland an den Eliteschulen des Sports und an den Olympiastützpunkten. Dort haben wir genau das. Du kannst dich also aktiv als Erwachsener, als Profi dafür entscheiden, all das hier in Deutschland für in Anführungsstrichen for free zu bekommen. So, und dann kannst du loslaufen. Und am Ende ist es dann so, im College ist das auch noch alles Chico. Also wir haben ja in Deutschland das Problem, und da mache ich diesen Infrastrukturpunkt auch gleich zu, dass wir mit den Eliteschulen des Sports, mit der Förderung bis zum Abitur, bis der Übergang in die Universitätslaufbahn geht, wirklich großartig aufgestellt sind mit einem Sportfördersystem, das es so in dem Maße, glaube ich, gar nicht woanders auf der Welt gibt. Das sorgt ja unter anderem auch dafür, dass wir im Juniorenbereich häufig so erfolgreich sind über, möchte fast sagen, alle Sportarten hinweg, die es so gibt. Die Basketballer sind erfolgreich, die Fußballer sind erfolgreich, die Schwimmer sind erfolgreich bei ihren Europameisterschaften, bei ihren Junioren-Europameisterschaften und so. Also alles, das ist alles gut. Wenn wir dann in den Universitätsbereich gehen, gehen viele natürlich ans amerikanische College, weil sie dort das weiterführen können, dieses professionelle Umfeld. Es ist alles unter einem Dach, es ist alles auf einem Gelände, die Trainingsbedingungen sind professioneller, als man das in einer deutschen Universitätskarriere mit Profisport haben kann. Und dann kommt das Problem, dass irgendwann auch diese College-Karriere endet, dieses Profi-Umfeld für gratis, möchte ich mal, meistens kriegen ja sogar ein Stipendium, damit sie das bezahlen können, also für relativ wenig Geld für das, was man geboten bekommt. Und dann geht's ins Erwachsenenleben und dann kommt die Profikarriere und da wird's auf einmal sackteuer in den USA. Also mir fällt keiner ein, der in den USA nach dem College wirklich erfolgreich geworden wäre. Man kann jetzt Rafael Miroslav ins Feld werfen, man kann Marius Kusch ins Feld werfen, man kann Jakob Heidmann ins Feld werfen, man kann Anna Elend ins Feld werfen. Ja, natürlich, alles fein, wobei für mich Elend da eigentlich die Ausnahme schon fast ist. Heidmann hat es damals für eine andere Erfahrung gemacht, Kusch war durchaus auch erfolgreich, so, aber viele schaffen den Sprung nicht dort rüber oder dann in den Profibereich. Und da wäre vielleicht dann der Weg zurück nach Deutschland wieder gar nicht so eine ganz schlechte Option mit den Bedingungen, Olympiastützpunkte und so weiter und so fort, die wir hier haben. Und mit der Förderung dann auch durch die Bundeswehr oder durch die Polizei in der Sportfördergruppe ist das da, glaube ich, schon ziemlich gut aufgestellt. Naja, also so loben ganz viele diese Infrastruktur, wo ich glaube, ja, okay, mag alles sein, aber das alles kommt mit einem Preis. Und ich habe jetzt, wenn wir so ein bisschen mal hingucken und sagen, okay, wie viele haben sich das denn angeguckt, dieses sechsstündige Gebaren dort auf YouTube, dann waren das roundabout 60.000 Menschen, die da im Livestream permanent zugeschaut haben. Ist das viel, ist das wenig? Keine Ahnung. Ich denke mal, als Veranstalter hat man sich mehr erhofft. Ich finde 60.000 jetzt ehrlich gesagt nicht genug, um hier das zu rechtfertigen, was im Vorfeld gehypt worden war. Und auch die Kommentarspalten dort auf YouTube waren erstaunlich negativ. Es gab wenig Zuspruch und es wurde permanent eigentlich dann auch von den Organisatoren so ein Feindbild bedient im Sinne von, alle anderen sind gedopt und nur bei uns dürft ihr das jetzt machen. am Ende lief dann alles so auf die ausgezahlten Prämien auch hinaus, auch weil das Sportliche deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb. Und deswegen kann man da, glaube ich, durchaus diesen schönen, wenn man das ein bisschen plakativer beschreiben will, diesen Titel draufkleben. Es war eine Masters Championship auf Supplements. Denn grundsätzlich waren dort eigentlich nur Retired Athleten am Start, also welche, die schon zurückgetreten waren. Das ist jetzt auch das, was im Nachklapp 100-mal betont wird. Ey, da waren Athleten dabei, die sind seit 7 Jahren, seit 9 Jahren, seit 300 Jahren zurückgetreten. Die haben ja nie wieder was für ihren Körper getan. So sahen die auch aus, als sie angefangen haben. Genau, alle fett, schwabbelig. Sorry für das Wort fett, aber ihr wisst, was ich meine. Unsportlich im weitesten Sinne. Die waren schon alle aber durchtrainiert, als sie angefangen haben. Also waren jetzt keine, die die ganze Zeit nur die Füße hochgelegt mit kaputten Gelenken und kaputten Knien. Egal. So, das wird jetzt reichlich ausgeschlachtet, dass die ja alle schon mal zurückgetreten waren. Und jetzt haben sie endlich neue Bestzeiten, Rekorde aufgestellt, die sie selbst in ihrer aktiven Karriere zu ihrer höchsten Zeit in ihrem Peak nie erreicht haben. Und so mussten sich auch die Kommentatoren mit den Bestzeitspielen hier begnügen. So habe ich das, weil Weltrekordspiele waren es nicht. Statistisch 14 persönliche Bestleistungen gab es von 12 Athleten. Wenn man das jetzt über die Anzahl der Optionen, die es gab, runterrechnet. Ich glaube, bei den Männern alleine gab es ja schon genau die 50 Rücken, 100 Brust, meine ich, 50-100 Delfin, 50-100 Freistil. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob sie 50 Brust gab, aber ist egal. Dann gab es dort 6 Wettbewerbe. Bei den Frauen gab es 2, die 50 und die 100 Meter Freistil, sind wir bei 8. Für über jeweils 4 Bahnen schon alleine dort gab es 32 Optionen auf Bestleistungen. Und selbst da ist die 14 von 32, wenn man die alle auf Supplements setzen, eigentlich schon keine wahnsinnig gute Quote. Und Supplements ist eigentlich auch nur ein Euphemismus für Doping. Kommen wir gleich nochmal kurz dazu. Also, es gab über alle Wettbewerbe hinweg, Leichtathletik, Gewichtheben und so weiter, 14 persönliche Bestleistungen von 12 AthletInnen. 12 davon im Schwimmen, 2 im Gewichtheben, in der Leichtathletik nicht eine persönliche Bestleistung. So, und woher kommt das jetzt, wenn wir vorher oder wenn die Organisatoren vorher so extrem davon reden, es werden Weltrekorde fallen, es werden die stärksten, besten, dollsten Spiele aller Zeiten, wir werden Millionen an Prämien ausschütten und jetzt hält das Ganze nicht stand. Dann muss man sagen, okay, warum ist das denn überhaupt passiert? Da kann man mal zur Leichtathletik gucken und sagen, ey, bei der Leichtathletik gibt es vielleicht einfach wenig Möglichkeiten, in irgendeiner Art und Weise die Leistung außer mit Doping zu unterstützen. Also du kannst jetzt nicht Sprungfedern unter die Schuhe basteln oder eine Zeit lang Basketball haben wir mit Luftpolstern gespielt, so oder anderes am Schuhwerk oder an der Aerodynamik fummeln oder sonstiges. Dort gibt es wenig Möglichkeiten außer über Doping, über Steroide, über Hormone, über Wachstumshormone die Leistung zu verbessern. Und da muss man vielleicht auch so ehrlich sein und sagen, klar kann man in der Leichtathletik dopen, aber ganz so einfach scheint das ja nicht zu sein. Dann gab es 2 persönliche Rekorde im Gewichtheben. Da würde ich jetzt aus meiner Laienperspektive sagen, es ist verhältnismäßig einfach zu dopen. Gibt dem Menschen mehr Muskeln und dann kriegt er mehr Gewicht nach oben. Von daher finde ich es dort eher erstaunlich, dass es tatsächlich nur 2 Bestleistungen gab. Gar keine Weltrekorde, nicht im Strongman und nicht irgendwo. Das hat mich ehrlicherweise schon ziemlich überrascht und das finde ich auch interessant, dass da nicht noch mehr rausgekommen ist bei. Da kann man jetzt vielleicht sagen, vielleicht waren die Dosis zu klein, vielleicht haben sie nicht richtig getapert, nicht richtig hingearbeitet, einige waren verletzt oder schienen offensichtlich nicht am Peak ihrer Leistungsfähigkeit, auch bei James Magnussen, war weit weg von dem, was er kann, weil er, also zwischendrin hat er ja gar nicht mehr in den Anzug gepasst und hat da aus allen Nähten rausgequollen. Weil er so aufgepumpt war und möglicherweise ist das hier jetzt auch passiert. I don't know, keine Ahnung. Naja, und dann kommen die Schwimmer, die mit 12 persönlichen Bestleistungen hier vielleicht auch den besten Coach hatten. Wie gesagt, da habe ich vorher schon drüber gesprochen, mit Brett Hawk war dort jemand sehr offensiv, der das Ganze verkauft hat und mit seiner Assistentin und so, glaube ich, ging da viel. Und man muss auch sagen, die Schwimmerinnen und Schwimmer holen einfach alles raus, was geht. Sie holen die Rennanzüge raus, sie dopen sich, sie stopfen sich voll mit leistungssteigernden Mitteln. Und dann ist es eigentlich auch fast kein Wunder, dass wenn Athletinnen und Athleten auf einmal in den Supersuits schwimmen dürfen, die sie in ihrer aktiven Karriere nie anhatten, und noch dazu mit unlauteren Mitteln oder mit schädlichen, leistungssteigernden Mitteln vollgestopft werden und dazu noch ein professionelles Trainingsumfeld haben, dass die schneller werden, als sie jemals gewesen sind, Ich meine, es sind jetzt keine 60-Jährigen, ja, ich weiß nicht, Cody Miller ist 40 oder so. Oh, Nicolas Santos hat gezeigt, dass man irgendwie mit 42 auch noch wirklich legale Weltrekorde schwimmen kann. Cam McEvoy ist auch kein Jungspund mehr. Also das geht schon, vor allen Dingen über die Sprintstrecken, da wird es ja immer interessanter, dass auf den Sprinten, Sarah Sjöström ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass auf den Sprintstrecken das Alter relativ zu vernachlässigen ist oder generell ein Trend dazu stattfindet, dass man immer länger leistungsfähiger bleibt, weil die Trainingsmethodiken sich auch verändern. Jetzt gebe ich euch noch einen kleinen Altersspoiler, also alle, die ein bisschen Probleme haben mit ihrem Alter, mal kurz weghören, denn wie gesagt, die Suits sind wieder rausgeholt worden, diese Rennanzüge, die verboten wurden. 2009, und ehrlicherweise, wenn ich 2009 höre, denke ich immer so an vorgestern, WM in Rom, Biedermann gewinnt, Peking, Olympische Spiele, Michael Phelps, 8 Goldmedaillen. Das ist irgendwie nicht lange her. Das sind inzwischen 17 Jahre. 17 Jahre. Sprich, die Generation, die jetzt volljährig wird, kann sich daran schon gar nicht mehr erinnern, weil die das überhaupt nicht erlebt haben. Es existiert in ihrer Lebensrealität überhaupt nicht. Das muss man sich nochmal vor Augen führen. Und dann wird das Zitat von Hunter Armstrong auch nochmal spannend, der dort sagte, ey, diese Suits sind schon ungewohnt, denn die verändern einiges so in der Mechanik und in der Wasserlage. Der Auftrieb ist erhöht, ja, die Tauchphase wird schwieriger, weil es sich nach oben treibt. Du liegst höher auf dem Wasser, du musst weiter rotieren, gerade bei Rücken, um unter Wasser mit dem Arm runterzukommen. Nicht so einfach. Und trotzdem gewinnt Hunter hier an der Stelle als aktiver Athlet ohne illegale Substanzen gegen all die gedopten Konkurrenten. Ja, und deswegen gibt es im Schwimmen dann einfach auch 12 Bestleistungen, die da sind. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich weiß jetzt gerade nicht. So, kommen wir damit zu dem einzigen Weltrekord, den es passenderweise dramaturgisch so unglaublich passend am Ende gegeben hat, nämlich über die 50 Meter Freistil gewinnt Christian Kolomejew in 20,81 Sekunden und unterbietet damit die Bestzeit von Cam McEvoy und stellt einen Enhanced Weltrekord auf, weil er auch schneller war als eine 2089 von früher. Ja, gut, der hatte dann ein Fragezeichen dran, erstmal für eine ganze Weile, für so einen Tag, anderthalb, zwei ungefähr, weil mehrere motivierte Zuschauende beweisen wollten, dass die Uhr viel zu zeitig gestoppt hat. Und ehrlicherweise war das auch so ein bisschen mein Gefühl, aber 700stel aus Fernsehbildern zu deuten, ich weiß ja nicht. Es gab viele Kamerawechsel, die Uhr war nicht synchronisiert, das wurde auch von erfahrenen, ja, im Schwimmsport Erfahrenen zu Recht nochmal aufgezeigt und gesagt so, ey, das haben wir auch bei Olympia gesehen, dass da die Uhr und die Kamera nicht synchronisiert sind, in den Schnitten nicht synchronisiert. Das ist technisch vermutlich möglicherweise eventuell gar nicht so einfach. Wenn ja, verstehe ich es nicht, aber so, es kommt vor. Und ja, ist vielleicht auch ein bisschen Ausdruck der allgemeinen Stimmungslage dieses Events gegenüber, dass man dann gesagt hat, ihr schummelt sowieso, ihr schummelt bei den Mitteln, die sie kriegen können, bei dem Human Growth Hormon und hast du nicht gesehen und dann schummelt ihr halt auch bei der Zeit, ist uns doch egal. So passt ja alles nicht. Es gibt wohl einen One-Shot, da stimmte dann alles und damit ist die Diskussion eigentlich auch vorbei. So, also von oben gefilmt und da war dann alles Chico 2081. Kommt wohl irgendwie hin. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, wie andere, die das so in den Kommentarspalten gesagt haben, die mit der Stoppuhr vom Fernseher saßen und Start und Stopp gedrückt haben und das Ganze 10-mal wiederholten und dann beweisen wollten, dass das ja gar nicht sein kann. Ja, das ist dann auch ein bisschen, naja, witzlos. So. Was ich spannend finde hieran viel eher ist, dass das Scheitern an nahezu allen Weltrekorden, also über die 100 Meter auf der Bahn ist kein Weltrekord gefallen, haben glaube ich auch zwei Athletinnen, Athleten gewonnen mit Fred Curley und den Namen der Frau habe ich tragischerweise vergessen, ist nicht böse gemeint, die aber beide ihre aktive Laufbahn noch fortführen oder mittendrin sind und hier keine illegalen Substanzen genommen haben, die haben gewonnen. Man muss ja an diesem Protokoll auch gar nicht teilnehmen. Und so generell zeigt sich damit vielleicht, dass so eine außergewöhnliche Leistung wie ein Weltrekord nicht mal eben ad hoc am Reißbrett geplant werden kann. Ich meine, gucken wir uns an, wie lange das dauert, wenn du mit Schwimmern, Schwimmerinnen auf Höhepunkte vorbereitest. Du willst es tapern, du musst das Leistungshoch erwischen, du musst den richtigen Knöpfe drücken. So jeder reagiert ein bisschen anders, psychologisch, physiologisch. Und hier nehmen sie jetzt eine ganze Horde an Athletinnen und Athleten, 42, und sagen, okay, wir geben euch die besten oder die illegalsten Substanzen der Welt und dann macht ihr schon automatisch Weltrekord. Scheint so einfach dann nicht zu funktionieren und da scheint mehr drin zu stecken, als man so von vornherein erwartet hat. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann war zwischendrin mal die Rede davon, dass weit über 100 Parameter getrackt und ausgewertet wurden in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum. Ich meine, es waren am Ende 8 Wochen, die dort Intervention waren. Und das ist schon eine echt krasse Selbstoptimierung, die vielleicht auch dazu führt, dass man sagt, ey, oh, Parameter A ist gerade nicht im optimalen Bereich. Es kann ja eigentlich nichts werden. Auch das ist ja etwas, ne, wenn man seinen Schlaf trackt oder sich mit zu viel Daten vollmüllt, dass man dann so abhängig wird in seiner eigenen Bewertung von den Daten und gar nicht mehr so sehr hinguckt, wie fühle ich mich denn eigentlich hierbei. Und was wir auch noch lernen können, ist, dass das Alter offensichtlich der entscheidende Faktor für Bestleistungen im Weltmaßstab zu sein scheint. Denn so ist am Ende auch die Werbesprache hier zu verstehen gewesen. Das hatten sie sich mit Sicherheit ganz, ganz anders vorgestellt und mussten dann improvisieren. Denn die Werbesprache am Ende war, ey, ihr Hobbyathletinnen, ihr Hobbyathleten, ihr zurückgetretenen Athletinnen und Athleten, ihr Sportlerinnen und Sportler, auch ne, der Otto-Normalbürger, die Otto-Normalbürgerin, wer sich fitter fühlen möchte, wer gesünder sein möchte, wer sich einfach besser aussehen möchte, der soll doch bitte die Produkte kaufen auf der enhanced.com-Seite. Und das ist dann so ein Punkt, den Marius Kusch nach seinem Sieg über die 100 Meter Schmetterling auch wieder gesagt hat, angesprochen auf, ey, wie geht's dir jetzt eigentlich so mit dem Ding und wie fandest du die Reise jetzt durch Abu Dhabi und hast du nicht gesehen? Und dann sagt er diesen wundervollen Slogan, you look better, you feel better, you swim better. Du siehst besser aus, du fühlst dich besser und du schwimmst auch besser. Ja, gut, kann man jetzt machen und dann knallt man sich voll und da möchte ich einen Liedtext von Tic-Tac-Toe irgendwann aus den 90ern, 2000ern zitieren, die das ins Mikrofon schrien, als es auch um Drogen ging, war da das Titel oder war das Thema in diesem Lied, sagten sie dann diese wunderbare Zeile, nur für den Kick, nur für den Augenblick. Und ehrlicherweise, mehr war es auch nicht. So für den Kick, für den Augenblick hast du jetzt das getan. Du hast Human Growth Hormone genommen, du hast Steroide genommen, Substanzen, die nachweislich auch langfristig schädigende Wirkungen haben, die dafür sorgen, dass wenn du Testosteron nimmst, hört der Körper halt auf, eigenes Testosteron zu bilden. Er fährt die eigene Zufuhr hinunter. Wenn du das also wieder absetzt, kriegt er das nicht wieder hochgekurbelt, was zur Folge hat, dass du unfruchtbar wirst. Weil das Human Growth Hormon sorgt dafür, dass dann Muskelwachstum stattfindet. Aber nicht nur unbedingt da, wo du möchtest. Das findet auch im Herzen statt. Dann hast du Herzmuskelverdickung. Da können 100 verschiedene Nebenwirkungen passieren, die alle nicht gut sind, die du alle nicht haben willst. Das ist hinlänglich bewiesen. Also wir haben in Deutschland Gerichtsverfahren, die sich damit beschäftigen, wie entschädigen wir eigentlich die Dopingopfer aus den 70er, 80er Jahren, wo noch Generationen danach Schädigungen auftreten, wo langfristig Gewebeschädigungen auftreten. Hab schon angesprochen, auch Kusch hat im Vorfeld seine Spermien einfrieren lassen, weil er sich nicht so sicher war, ob das jetzt alles im gesundheitsverträglichen Rahmen ist. Und da können die Ärzte auch 500 Mal betonen und sagen, ey, das ist alles zugelassen von der amerikanischen Arzneimittelbehörde. Wir machen das alles in einem sicheren Rahmen. Wir machen das alles in Dosen, die getestet sind, die verträglich sind. Ja, verdammt, aber an kranken Menschen, an Menschen, die ein Defizit haben. Wenn jemand ein Testosterondefizit hat, dann ist das klug, ihm Testosteron zuzuführen für das Muskelwachstum, für eine Fruchtbarkeitserhaltung, für alles, was damit einhergeht. Mir fallen bloß die beiden Sachen ein. Ich bin kein Biologe, aber ihr versteht, was ich meine an der Stelle. Wenn du einem gesunden Menschen Testosteron zuführst, machst du mehr Schaden. Mir fällt kein besseres Beispiel ein, aber es ist ein sehr, 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 sehr krasses, glaube ich. Wenn du Krebs hast, dann wirst du einer Chemotherapie unterzogen. Die ist irgendwie approved, da gibt's Dosen, da gibt's Strahlenöffnungen, das ist genau lokalisiert, wird aufs Gewebe losgelassen und so weiter und so fort. Total super, dann wirst du geheilt und danach bist du wieder gesund. Würde ich jetzt auf die Idee kommen, einen gesunden Menschen einer Chemotherapie auszusetzen? Nein, auf gar keinen Fall, das würde doch niemand tun. Und jetzt bei Wachstumshormonen tun wir das auf einmal, wo wir möglicherweise auch genau dieses unkontrollierte Wachstum anregen und nicht nur eins, was wir wollen, weil irgendwo ein Mangel herrscht oder so. Das ist halt, diese ganze Lüge ist so stumpfsinnig. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und gucken uns mal an, wer denn da eigentlich so als Fazit dahinter steckt. Denn die Enhanced Games, da sind wir uns alle einig, wenn wir durch Social Media scrollen und durch Business Insider Artikel und sonstige Zeitungsartikel, diese Enhanced Games sorgen für eine große Disruption im Leistungssport. Die werfen elementare Fragen auf und sie stellen die richtigen Fragen. Das streite ich überhaupt nicht ab. Sie stellen die Fragen, wie viele von den Olympiateilnehmern sind denn eigentlich gedopt und treten illegal diesem Wettbewerb bei? Wie viele legal, fair, moralisch trainierende Menschen werden eigentlich um ihre Medaillen, um ihren Siegesmoment betrogen aufgrund illegaler Schummler? Sie werfen die Frage nach der Entlohnung im Profisport auf. Das sind alles berechtigte Fragen, die in diesem Zuge diskutiert werden. Deswegen ist es ja so kontrovers. Aber wer steckt da eigentlich dahinter? Und das lohnt auch mal einen Blick. Da gibt es welche, die haben das noch viel detaillierter aufgezeichnet. Aber es soll hier jetzt gleich erstmal ausreichen, um einen Blick zu kriegen, was der tiefere Sinn dieser ganzen Show-Veranstaltung ist und nichts anderes wahr ist. Denn Fred Curley nach seinem 100-Meter-Triumph war ziemlich angepisst, dass da 4 Fehlstarts waren, was die Konzentration völlig weggenommen hat. Das ist anstrengend, mental so fokussiert zu bleiben. Das sah man dann auch an den Zeiten. War mega gefrustet am Ende und schrie mehr oder weniger ans Mikrofon, ey, Leute, wenn ihr schon dopt, dann macht's wenigstens richtig. Es kann doch nicht sein, dass ich als ungedopter Athlet euch hier platt mache und niederwalze. Was soll denn das? Und hat die richtig an den Karren gefahren. Der hätte mal richtig vors Schienbein getreten. Und da merkt man so ein bisschen, ey, das war mehr Show. Und jetzt kommt die Retired Athlete, du willst dich fitter fühlen. Warum wird das jetzt so in den Vordergrund gestellt? Weil du natürlich die Supplements kaufen kannst. Und die Hauptfinanziers, die hier dahinter stecken, die sind alle miteinander verstrickt. Denn diese Organisation, dieses Event war never ever profitabel. Niemals im Leben. Es gab keine Ticketerlöse, es wurden nur Influencer, Familienangehörige, irgendwelche mit Reichweite, Multiplikatoren im weitesten Sinne eingeladen, die das möglichst weit nach draußen tragen sollen. Und da kann man auch mal durchaus MySwimPro und dem Social Swimcast, glaube ich, ist das, oder Social Kick, weiß ich jetzt, oh mein Gott, mit Brian Johnson ist da einer der Co-Hosts und noch irgendjemand mit einem Doktortitel. Den kann man ruhig mal auch mal die Frage stellen, ey, lasst ihr euch da wirklich gerade so bereitwillig vor diesen Dopingkarren spannen, nur damit ihr 5 Klicks mehr bekommt und dem Ganzen jetzt eine Reichweite gebt? Jedenfalls, so Leute waren dort eingeladen, um da die PR zu machen, um das zu streuen, damit man nicht viel Werbezeiten kaufen muss. Denn diese Halle aufbauen kostet Geld, sind keine Tickets verkauft worden, es gab keine Werbezeiten von irgendwelchen Firmen, es gab keine potenten externen Partner, die hier an den Banden Werbung gemacht haben. Das ist alles vielleicht auch mehr oder weniger mit Absicht nicht gemacht worden, weil die Hauptfinanziers sich das nicht brauchen. Die können sich das einfach so leisten. Unter anderem wurde ja hier als übertragende Plattform neben Twitch und neben YouTube auch Rumble ganz groß angepriesen. Sagte mir jetzt vorher erstmal nichts. Ist eine Plattform von einem Kanadier gegründet. Der gute Mann heißt Chris Pavlovsky. Und wenn man dann mal in die Wikipedia von Chris Pavlovsky einsteigt, dann ist Rumble zum einen mit weniger Content-Moderation verbunden. Also schreibt man sich bestimmt irgendwo Freiheit auf die Fahne, aber sei es drum. Aber die Geldgeber, die hinter Rumble stecken, sind unter anderem JD Vance und Peter Thiel. Da klingelt mal kurz der Alarmwecker, nicht nur weil JD Vance vielleicht der Vizepräsident der USA ist, sondern Vance und Thiel stecken auch als massive Geldgeber hinter diesen Enhanced Games, wo unter anderem auch Donald Trump Jr. sein Geld mit drin hat. Weiterhin als CEOs dort angestellt sind Brian Johnson und Maximilian Martin, die auch beide mit Tech-Firmen ihr Geld gemacht haben. Und Brian Johnson hat unter anderem eine Netflix-Doku, die da den schönen Titel trägt The Man Who Wants to Live Forever. Der Mann, der auf ewig leben möchte. Und er bezeichnet sich selbst als den meist vermessenen Menschen der Welt, sitzt dann dort auch in Las Vegas mit einem Sonnenschirm rum, wird dafür ein bisschen belächelt von den Moderatoren, weil er sich nicht der Sonne aussetzen will, weil er permanent alles trackt, was es so gibt, alle möglichen Lebensparameter, seinen Schlaf und so weiter und so fort, um für immer zu leben. Das ist sein erklärtes Ziel und ein absoluter Körperfetischist, mit Sicherheit kein dummer Mensch, also wenn man ihn reden hört, dann spricht da viel Intelligenz raus, aber auch an der Stelle ziemlich manisch. Alle voll bis oben hin mit Kohle. Das Geld ist für die überhaupt kein Thema. Wenn die 1 Million verschenken, ist wie wenn wir irgendwo 1000 Euro finden und davon 1 Euro abgeben. Das ist wie wenn die 1 Million Preisgeld verschenken. Das tut denen nicht weh. So, und davon finden sich dann noch 4 oder 5 zusammen. Wie versuchen die jetzt trotzdem irgendwie Geld zu machen? Naja, weil am Ende die Botschaft steht, kauft unsere Produkte und werdet so fit, werdet so gesund und werdet genauso super leistungsstark wie die Teilnehmenden. Haben wir das letzte Mal schon diskutiert. Und jetzt kommt die Lebensweisheit, die ich als vorletzten Punkt noch gerne mitgeben möchte. Denn das Sportliche stand hier überhaupt nicht im Vordergrund. Ich glaube, da sind wir uns inzwischen einig. Das war eine Werbeshow. Aber sie nutzen für dieses Verkaufsargument und für das Aufziehen, für das Klicks generieren, für das Aufmerksamkeitshaschen zwei große Mechanismen, die immer wirken und die es zu hinterfragen gilt. Und das ist jetzt zum einen, erschaffen sie ein Feindbild. Sie sagen, ey, alle dopen doch. So, ihr seid doch betrogen worden von schummelnden Athleten um eure Erfolge. So, ihr habt den Moment nicht bekommen. Es gibt ein klares Feindbild, nämlich den, in Anführungsstrichen, in ihren Worten, in Anführungsstrichen, sauberen Sport, wo auch alle dopen und versprechen dafür aber eine viel bessere Welt und sagen, ach, komm zu uns, da ist alles viel besser, hier sind wir alle gleich, hier kriegen wir alle unsere Dopingmittel, hier dürfen wir uns alle schädigen, so sehr wir wollen, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne die langfristigen Folgen zu beachten, ihr dürft live dabei sein bei diesem Experiment, ey, wir machen sogar eine Studie mit euch, die veröffentlichen wir jetzt in Journals, ja, ihr seid Teilnehmer einer großen Medikamenten, einer großen Dopingstudie, so, wir beobachten euch auch noch 5 Jahre danach, weil wir wissen wollen, wie die langfristigen Folgen sind, wie es euch dabei geht und ob da irgendwas drinsteht von wegen, ey, zufällig an einem Herzkasper stirbst, der darauf zurückzuführen ist, kriegen deine hinterbliebenen 100 Millionen oder so, kriegen dein Leben nicht wieder, aber sie kriegen wenigstens Geld, weiß ich nicht. Aber sie schaffen ein Feindbild, sie versprechen eine bessere Welt, naja, und dann ist man doch schon erstmal, ne, es gibt Gut, es gibt Böse und dann ist man auf der Seite des Guten und dann ist man bei den Enhanced Games dabei. Wir sollten aber hinterfragen, ob diese Aussagen überhaupt stimmen, denn dass alle irgendwo dopen, wird gemeinhin großflächig bestritten von allen Experten, die dort involviert sind. Können wir auch mal nach Deutschland gucken und sagen, glauben wir eigentlich, dass alle Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, dass unsere Medaillengewinner, Gewinnerinnen aus Deutschland alle gedopt sind, damit sie mit den wirklich Gedopten mithalten können? Glaubt doch eigentlich auch keiner. Also ist doch Quatsch. So, und wir haben jetzt hier bei den Games auch gesehen, nur Doping reicht doch auch nicht. Also da gibt's genug Beispiele, ja. Gerade im Schwimmen ist auch Talent so ein riesiger Faktor und Arbeitsfleiß, den ich dort auch niemandem abspreche, aber das ist ein immenser Faktor. Nur mit leistungssteigernden Substanzen wird's halt auch nicht. Und sie werben noch damit, bei uns gibt's das große Geld, hier wirst du fair bezahlt, hier gibst du Preisgelder, hier kannst du für deine Familie sorgen. Und auch das war ja etwas, was Marius Kusch betont hat und was Christian Kolomeev im Interview danach sagt, ey, ich habe nochmal 1 Million gewonnen, die ist, glaube ich, mit 1,5 Millionen dort rausgegangen und sagt, das wird das Leben meiner Familie zum Besseren wenden. Ja, natürlich, du hast freaking 1,5 Millionen gekriegt, natürlich macht das besser für dich und deine Familie, ist doch gar keine Frage und ich gönne dir dieses Geld, auch ich gönne dir die Kohle, mach das, tu das, bitte, unbedingt. Aber wir als, und da meine ich jetzt euch dort draußen und mich und alle, die was mit Sport und Sportorganisationen am Hut haben, wir alle müssen uns hinterfragen, warum funktioniert der gleiche Hebel, nämlich das Geld, ein zweites Mal, gerade im Schwimmsport. Die ISL hat damit vor Jahren schon Werbung gemacht und gesagt, bei uns werdet ihr bezahlt, bei uns gibt's Preisgelder, wir haben hier ein attraktives Wettkampfformat, das 100-mal attraktiver war als das Ding, aber egal. Hier, bei uns gibt's Kohle und da ist ja World Aquatics aufgeschreckt und hat gesagt, oh, verdammt, wir müssen unsere Athleten bezahlen, wir verlieren die sonst, weil verklagen können wir die ISL auch nicht und überhaupt, nun hast du nicht gesehen. Wieder steht das Ganze im Vordergrund und da müssen wir mal ansetzen, da müssen wir hingehen und sagen, ey, also von mir aus auch die staatliche Förderung erhöhen, ich bin fein damit, wenn wir sagen, ey, die Olympiasieger kriegen nicht 30.000 oder was auch immer, sondern kriegen 500.000 oder lebenslange Rente 2.500 Euro, von mir aus, fein. So, Sport soll sich lohnen, gerade Profisport, weil wir gucken alle gerne zu oder wir müssen die Events so gestalten, dass dort Geld reinkommt, dass das Werbepartner aus der Wirtschaft anlockt und so weiter und so fort. Wir haben viel drüber gesprochen. Wir müssen hingehen, dass dieses Geldargument endlich mal vom Tisch kommt, dass andere gegen den sauberen, gegen den fairen Sport mit all seinen moralischen Werten, werden wir gleich noch drüber sprechen, immer wieder ins Feld führen und damit eine Sogwirkung entfalten, die hier auf der, in Anführungsstrichen, guten Seite für Zerstörung und für Erosion sorgt. Und wer wäre da besser geeignet, als das internationale Olympische Komitee? Auftritt Kirsty Coventry, der Vorhang öffnet sich. Die neue Präsidentin des IOC hat die Situation messerscharf analysiert, hat die Enhanced Games gesehen und hat gesehen, boah, verdammt, da ist ja irgendwie ein cooles Event und da waren ganz schön viele Athleten dabei und die reden ganz schön viel über Geld. Und das ist doch, wir haben hier ein Problem. Wir müssen uns vielleicht mal überlegen, ob wir als IOC vielleicht irgendwie was machen. Und dann sorgt sie mit einem Statement für einen der heftigsten Momente, wo die Stirn auf die Tischplatte knallt, an die ich mich so erinnern kann. Denn von ihr kursiert jetzt das Zitat, mehrheitlich, wo sie sagt, I don't believe in paying the athletes. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da spricht die Präsidentin von einer der reichsten, einflussreichsten, wenn nicht sogar der reichsten und einflussreichsten Sportorganisation der Welt, die Milliarden umsetzt mit ihrem Business, die aus einem Land kommt, wo sie nicht bezahlt wurde, wo sie auch keine Kohle gekriegt hat, die also eigentlich erfahren hat, wie es ist, mit dem Profisport, du kannst keinen Beruf machen, weil du Profisportlerin bist, weil du Vollzeitsportlerin bist, Profi hieß sie ja bezahlt, aber weil du Vollzeitsportlerin bist. Und dann möchte man doch meinen, mit dieser Vergangenheit und mit der Schatulle, auf der sie da drauf sitzt, müsste sie sagen, es war schon eine Kackzeit damals, also wir sollten echt gucken, dass wir da die Athleten hier motivieren und entlohnen und würde ja vielleicht auch den Wettbewerb fördern und mehr Talente hinbringen. Würde mal so spontan sagen, alle Sportarten, wo es viel Geld zu verdienen gibt, die sind qualitativ besser geworden. Und dann setzt sie sich hin in dieser Gemengelage mit den Enhanced Games, die sagen, ey, wir bezahlen euch viel, ihr kriegt 1 Million, ja, von mir aus auch 2 Millionen, ja, nächstes Jahr wieder und vielleicht noch ein bisschen mehr und überhaupt setzt sie sich hin und sagt, ey, wir als Vertreter des traditionellen, des moralischen, des wertebasierten Sportes, der wertebasierten Sportwelt, hey, wir bezahlen euch nicht, nee, ihr macht das für Luft und Liebe, das ist doch der Wert, auf den wir uns geeinigt haben, das ist doch Tradition so, dass ihr keine Kohle kriegt. Und damit tut man sich halt einfach überhaupt gar keinen Gefallen, denn die Frage, die jetzt kommt, wenn jetzt so ein 14-Jährige vor mir steht und sagt, André, ich will schwimmen, guck mal hier, ich bin toll, ich habe eine gute Perspektive aus den und den Gründen, aus mir kann was richtig Großes werden, aber boah, das ist echt anstrengend, so Frühtraining, Spättraining, Trainingslager, ich muss viel, viel Leid erdulden, so körperliche Anstrengung. Das sind nicht immer nur schöne Zeiten, es gibt auch viele harte Zeiten, da muss man halt durch, verstehe ich schon. Aber am Ende des Regenbogens oder am Ende dieses Leidensweges ist der Regenbogen mit dem großen Goldtopf. Den kann ich gerade nicht versprechen. Und dann stehe ich halt da und denke mir so, pff, was sage ich denn dann? Ja, aber guck doch mal, was für ein fairer Wettbewerb. Und du warst ja dann moralisch immer schwierig. Ist ein schwieriges Argument. Und da steige ich jetzt ein ins Plädoyer fürs Schwimmen und sage, ey, warum sollten wir denn überhaupt noch schwimmen? Weil Schwimmen einfach eine ehrliche Sportart ist. So, wenn wir schon, also nicht jeder von uns kann Geld verdienen, nicht jeder, der mit Fußball anfängt, wird am Ende Fußballmillionär. Da gibt's so viele, die vorher scheitern, weil Knie kaputt, weil reicht, ist egal, so, ja. Aber dann ist es immer noch, da gibt's Schwalben, da lässt sich jemand über ein ausgestrecktes Bein fallen, obwohl er nicht getroffen wurde und so. Das geht beim Schwimmen nicht. Du hast beim Schwimmen deine Bahn und jetzt zeig, was du trainiert hast. Zeig mir, wie hart du gearbeitet hast. Zeig mir, was du investiert hast für die neue Bestzeit, die jetzt da kommt. So, wie gut hast du gearbeitet? Das ist unfassbar ehrlich. Du kannst eigentlich nicht schummeln. So, es geht nicht. So, du kannst dir nicht mit Flossen auf dem Startblock stehen. Du kannst deinem Kontrahenten gegen das Schienbein treten. Davon wird deine eigene Zeit aber nicht besser. Und um die geht's am Ende des Tages immer. Um den Wettbewerb mit sich selbst an sich zu arbeiten, an den Schwächen, an den Defiziten zu arbeiten. Das muss auch nicht immer die 10x400 Kraularme all out sein. Das kann auch sein, ey, bei der Wende kriege ich die Arme nicht richtig lang oder mein Winkel zur Wand ist ein bisschen zu schwach oder meine Wasserlage ist zu niedrig, dann sind das sehr feine Details, an denen man dort arbeitet und gar nicht so dieses große, ich bin total ausgepowert und erschöpft so. Und das führt zu einer Verbesserung im nächsten Wettkampf, wenn die Stoppuhr dort wieder mitläuft. Schwimmen ist ein dreidimensionaler Bewegungsraum. Ich kann mich nach oben, unten, vorne, hinten, links, rechts bewegen. Das kann ich in keiner anderen Sportart in dem Sinne. Auch das kann man den Kiddies hier viel mehr vermitteln, dass das dort mehr Spaß macht, mehr Freude, es ist mehr Bewegungserleben da, davon abgesehen, dass man generell eine Bewegung macht, die man sonst nie macht. So, Schwimmen geht immer, finde es extrem wichtig, schwimmen zu lernen, gut schwimmen zu lernen, weil das kannst du immer machen. Habe ich letzte Woche bei den Parameisterschaften darüber gesprochen, du bist blind, kannst du schwimmen gehen. Du hast keine Beine, kannst du schwimmen gehen. Bist schwerstandsgelähmt, kannst du schwimmen gehen. Du hast keine Arme, kannst du schwimmen gehen. Du hast weder Arme noch Beine, kannst du schwimmen gehen. Du bist verletzt, kannst du schwimmen gehen. Ja, dein Knie ist steif, kannst du schwimmen gehen. Aber mach mal irgendeine andere Sportart. So, schwimmen geht immer. Du bist alt, du hast Rheuma, geh schwimmen, kein Impact, total super. Ja, es ist unfassbar wichtig, deswegen ist es auch so wichtig, dass Schwimmbäder erhalten bleiben, damit Menschen in Bewegung bleiben können. Und natürlich zu guter Letzt, Schwimmen empfinde ich als eine Sportart, wo du, oder in kaum einer anderen Sportart wirst du mit deinen Mannschaftskameraden so eng und so close wie beim Schwimmen. Weil jeder kann sich seinen eigenen Freiraum nehmen, im Becken, beim Training, außerhalb lacht man, man verarbeitet das Erlebte, die gemeinsamen leidensvollen Serien, die gemeinsamen schönen Momente, man freut sich auch füreinander, weil man mitbekommt, wie hart jeder Einzelne für seinen Erfolg arbeitet. Da, im Mannschaftssport ist es so sehr schwierig, wenn du gewinnst irgendwas, ja klar, dann ist der Erfolg auch immer da und dann bist du auch voll hyped und eine Mannschaft schweißt sich dadurch zusammen. Die Niederlage hingegen tut das im Zweifel nämlich genau in die andere Richtung. Das hast du im Schwimmen nicht, du lernst aus anderen Vereinen kennen, aus anderen Städten, aus anderen Ländern, je nachdem wie hoch und wie weit du kommst. Und all das sind Sachen, die das Schwimmen wirklich toll machen als Sportart, um sie auszuleben, um sie zu betreiben. Und das ist etwas, was man den Aktiven, den Jugendlichen auf jeden Fall mitgeben sollte und etwas, wo wir ganz klare Argumente auf der Seite haben, die weit weg sind davon, ob man jetzt Profi ist und damit später Geld verdient oder eben nicht. Damit war das eine ganz schön lange Sektion für diese Kasper-Veranstaltung, die da in Las Vegas stattgefunden hat, für diese lange Verkaufsveranstaltung mit gedopten Menschen, die gegeneinander antreten. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, André, wie sieht's aus? Gibt's die nächstes Jahr wieder Enhanced Games? Würde ich sagen, I don't think so. Ich glaube nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Weil du müsstest ja jetzt entweder dafür sorgen, dass die Athletinnen und Athleten, die teilgenommen haben, weiter trainieren mit den Supplements, mit den Coaches. Es kostet alles Kohle, die muss irgendwo reinkommen. So viele Leute werden auf die Seite nicht gehen. Dafür war der Werbeeffekt meiner Meinung nach viel, viel, viel zu gering. Viel zu wenig Zuschauer, die da eingeschaltet haben und so. Worüber jetzt gesprochen wird, ist ganz viel, also die Botschaft, die so in den Medien existiert, ist ganz viel, ja, wie verwerflich ist das? Warum machen Leute das überhaupt? Und warum sollte man das auf gar keinen Fall tun? Und wenig Werbeveranstaltung. Auf der anderen Seite sagst du jetzt, naja gut, okay, wir setzen jetzt 6 Monate das Payment aus und nächstes Jahr im Dezember treffen wir uns wieder Abu Dhabi, dann geht der Bums von vorne los. Weiß ich nicht, wie viele dann vielleicht nochmal einsteigen oder einsteigen würden, weil dieser Effekt, dieses, oh, ich will das mal machen und ich will das ausprobieren, dieser Reiz, das ich will das mal machen, weil ich habe nichts zu verlieren, der ist jetzt halt irgendwie auch weg. Ja, und deswegen kann ich mir eigentlich ehrlicherweise nicht vorstellen, und das ist vielleicht auch so eine innewohnende Hoffnung, dass diese Clowns-Show genauso schnell verschwindet, wie sie aufgetreten ist. Gut, Deckel drauf, haben wir, glaube ich, genug über diese absurde Veranstaltung gesprochen und atmen jetzt einmal durch, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich in der Wissenschaft der Woche. Die hat den wunderbaren Titel Recovery Targeted Supplemental Oxygen Enhances Performance and Attenuates Perceived Fatigue During Subsequent High Intensity Swimming. Ein Paper, das veröffentlicht wurde von einem 10-köpfigen Forscherteam, das quer über die USA verteilt ist, Los Angeles, Omaha, Boston, New York unter anderem beteiligt, veröffentlicht im Februar 2026 und das Journal habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ihr kennt das Spiel, es ist in den Shownotes verlinkt, dort draufklicken und dann findet ihr das alles raus. Worum geht's hier eigentlich? Wir greifen das aktuelle Thema, was wir gerade zugemacht haben, wieder auf, denn wo beginnt Enhancement und wo hört legale Unterstützung auf? Also wo startet Doping und verbotene Methoden und wo hört legale Unterstützung auf? Und das ist wirklich keine einfache Frage, die ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich möchte nicht in dem Gremium sitzen, das sich damit irgendwie auseinandersetzen will, aber es gibt ein Gremium, das sich damit auseinandersetzt und das ist sitzt irgendwo, weiß ich ehrlicherweise nicht, denn wer es einfach haben will, der kann es einfach nachgucken. Es gibt Regeln, nämlich die Verbotsliste unter anderem der NADA, die sich an der Welt-Anti-Doping-Agentur orientiert, die auch mindestens einmal jährlich aktualisiert wird. Und da ist es auf der Homepage der NADA dann. Die Verbotsliste umfasst sämtliche Substanzen und Methoden, die sowohl während des Wettkampfs als auch zu jeder Zeit verboten sind. Wer also eine geile Idee hat und sagt, ey, das macht meine Athleten schneller, besser, wie auch immer, der wirft am besten erstmal einen Blick in diese Verbotsliste und guckt, ob das da steht und ob ich das vielleicht gar nicht machen darf, bevor man sich da irgendwie in die Nesseln setzt. Und hier, das ist nämlich nicht verboten, die Methode, über die wir jetzt sprechen. Oh Gott. Recovery Targeted Supplemental Oxygen. Also in der Erholungsphase verabreichtes, unterstützender Sauerstoff, enhances performance, verbessert die Leistungsfähigkeit und attenuates perceived fatigue, also beeinflusst auch die empfundene Erschöpfung during subsequent high-intensity swimming, während aufeinanderfolgender hochintensiver Schwimmwiederholungen. Und da gibt es eigentlich auch einen schönen Satz, den man immer mal wieder rausholen kann, wenn jemand sagt, boah, Schwimmen ist ja bloß so hin und her, dann antwortet manchmal vielleicht ganz gerne, ey, welchen Sport machst du nochmal? Ah, du bist Radfahrer. Ah, du bist Läufer. Ja, okay, verstehe ich. Dann mach mal deinen Sport und du darfst nur alle 8 Sekunden atmen. Mach das mal so, während du die Luft anhältst. Und dann darfst du nach 1,5 Minuten, darfst du mal für 40 Sekunden stehen bleiben, tief Luft holen und dann geht der Bums wieder von vorne los. Und weil das noch nicht schwer genug ist, erhöhen wir deinen Widerstand, du kriegst noch einen Fallschirm umgebunden. Und dann kommen wir dem Schwimmen schon mal näher. Also, wenn euch andere Leute erzählen wollen, dass eher Sport hart ist, dann kann man immer sagen, halt mal die Luft an dabei und wir nähern uns dem Schwimmen an. Naja gut, das heißt, wir schwimmen dann also im Zweifel 8x50 Meter Delfin, all out. Coach hat einen guten Tag, also macht dann eine lockere Abgangszeit, 2 Minuten 30. Und dann kann man so zugucken, wie über diese 400 Meter das Laktat sich immer weiter nach oben bastelt und nach oben schraubt. Und dieses ganze Laktat wird man ja nur dadurch wieder los, indem man viel atmet. Deswegen stehen wir da an der Pause, halten uns am Startblock fest und atmen, atmen, atmen. Es ist so ein bisschen wie so eine gute Yoga-Klasse. Inhale, exhale. Wichtig, ausatmen, nur dann kann neuer Sauerstoff rein. Breathe in, breathe out. Immer etwas länger ausatmen als einatmen auch. Fun Fact dazu, dieser Laktat, der sich da aufbaut über die Serie, zusammen mit Sauerstoff, wird über verschiedene Zwischenwege unter anderem zu Wasser verstoffwechselt. Sprich, wenn ihr bei sowas Anstrengendem oder kurz danach oder eure Kids mal aufs Klo müssen, dann ist das der Grund. Die hatten echt viel Laktat, die haben gut geatmet und jetzt haben sie Wasser in der Blase. Das muss natürlich irgendwo hin, am besten nicht ins Schwimmbecken. Zurück zum Training. Training ist ja im weitesten Sinne die Vorbereitung auf den Wettkampf. Das heißt, zu hohe Laktatlevel in der Pause verhindern dann in der nächsten Wiederholung die Bewegungsausführung in der gewünschten Intensität, die vielleicht so im besten Falle auf Wettkampfniveau liegen sollte. Das heißt, die Pausen sind eigentlich dazu da, um wieder in einen Arbeitszustand zu kommen, der die Anforderungen der Aufgabe auch erfüllt. Die wesentliche Aufgabe in der Pause ist dann also, stoffwechseltechnisch gesprochen, die Kreatinphosphatspeicher wiederherstellen. Und das Ganze passiert in den ersten 30 bis 60 Sekunden. Damit liegt die Forschungsfrage jetzt prinzipiell offen rum. Wir haben Laktat, das wird durch Sauerstoff abgebaut, das passiert in den Pausen, wenn wir atmen, in den ersten 30 bis 60 Sekunden. Damit ergibt sich die Forschungsfrage, verbessert der künstlich zugeführte Sauerstoff in der Pause zwischen intensiven Wiederholungen die Erholungsfähigkeit und die Belastbarkeit? Dagegen spricht so ein bisschen das Hämoglobin, also die roten Blutkörperchen, Hämoglobin sind die roten, sind die Blutplättchen. Roten Blutkörper sind die Erythrozyten. Da haben wir vorhin gar nicht drüber gesprochen, über das EPO, was sie möglicherweise vielleicht verabreicht haben bei den Enhanced Games. Was in meinen Augen vielleicht fast, naja, ist egal, es führt zu weit. Wir haben lange genug drüber gesprochen, da verstehe ich den Sinn nicht, ist Blödsinn. Naja, egal. Also, Hämoglobin, die Blutplättchen, die, haben ja Eisen, deswegen schmeckt das manchmal so eisig, wenn man sich auf die Zunge beißt oder so. So, der Eisen an. Dieses Eisen dockt der Sauerstoff an und normalerweise ist dieses Hämoglobin zu 100% abgesättigt, wenn man nicht gerade zufällig irgendwo auf 4 Kilometer im Höhentrainingslager unterwegs sind. Heißt also, man möchte jetzt erwarten, wenn ich da noch zusätzlich Sauerstoff reinpumpe in meine Atemluft, kann das eigentlich gar nirgendwo hin. Lagert sich aber wohl tatsächlich dieser überschüssige Sauerstoff, den ich dann reingebe, im umliegenden Gewebe an und steht auf diese Art und Weise zur Verfügung, beziehungsweise trägt auf diese Art und Weise seinen Beitrag zur schnelleren Regeneration bei. Und jetzt haben sie die Forschungsfrage genommen und untersucht mit 18 College-Schwimmern, 18 bis 23 Jahre alt, alle irgendwo aus der Region Los Angeles. Voraussetzung war, dass sie mindestens 6 Jahre lang strukturiertes Training gemacht haben, einmal die Woche mindestens trainiert. Und genau, dann ging's los. 24 Stunden vor dem Test gab es kein Training und keinen Alkohol mehr. wird für den einen oder anderen Studenten vielleicht schwierig gewesen sein, aber da kneift man mal die Backen zusammen und steht das durch. Der Abstand beider Tests betrug 2 Wochen, um irgendwelche Müdigkeitserscheinungen zu vermeiden. Und das Ganze fand dann im Becken statt. Natürlich standardisiertes Warm-up, Test nach Möglichkeit zur gleichen Tageszeit, um so zirkadiane Geschichten, also tagesrhythmische Geschichten zu vermeiden und so weiter. Also möglichst gleiche Bedingungen. Und dann kam der Test, sind sie also geschwommen, 100 Yard all out, gib ihm Vollgas, dann 25 Sekunden Pause und dann nochmal 50 Yards all out hinten drauf. Und diese 50 Yards waren dann die eigentliche Messgröße und in der Pause hat die Intervention oder Nicht-Intervention stattgefunden. Die Intervention bestand daraus, dass die Sportler hier 98% kompressierten Sauerstoff aus tragbaren Flaschen bekommen haben. Diese tragbaren Flaschen gab es im Foto, sieht ein bisschen aus wie so ein Airhorn oder so eine Druckluftfanfare. Hoffentlich bei den DJM wieder bewundern dürfen. Und das Ganze war dann nochmal mit Pfefferminzgeschmack versetzt. Warum, kommen wir gleich dazu. Aber mehr oder weniger kann man sagen, die haben dort also luftige Zahnpasta inhaliert. Gab es also die Intervention. 2 Wochen später gab es dann die Placebo-Gruppe oder andersrum, wurde gelost. Im Placebo gab es die gleiche tragbare Flasche. Dort war aber normale Luft drin mit einem ähnlichen Druck dann zugeführt. Und auch hier wurde wieder Pfefferminzgeschmack zugesetzt, damit man die beiden nicht voneinander unterscheiden konnte. Daher kommt also diese Zahnpasta-ähnliche Konsistenz, Geschmack. So. Dann haben sie die 50-Yard-Zeit als Messgröße genommen und die empfundene Belastung. Also 2 sehr einfache Parameter, das macht die Auswertung jetzt auch relativ schnell. Und zwar wurde gezeigt, dass in der Placebo-Gruppe, wenn normale Luft zugeführt wurde, wurden die 50 Yards in 32,9 Sekunden absolviert. Gab man Sauerstoff den Probanden dazu, dann brauchten sie nur noch 31,9 Sekunden. Also waren eine Sekunde schneller, wenn sie in der Pause zusätzlich Sauerstoff bekommen haben. Sie wissen auch, die Forschenden aus früheren Studien, dass das Sauerstoff in der Pause wirksamer ist als während der Belastung. Das heißt, sie haben das hier jetzt aufs Schwimmen erweitert. Da war wohl bisher eine Forschungslücke und sagen, ey, durch die Nutzung von Sauerstoff wird Kreatinphosphat schneller wiederhergestellt. Und Gegenexperimente, wenn man Sauerstoffmangel nimmt, wissen wir aus früheren Studien, zeigt sich der gegenteilige Effekt. Also man hat hier bestehendes Wissen aufs Schwimmen erweitert. Aber wenn wir nur auf die Zeit gucken, 32,9 zu 31,9 Sekunden, dann war auch festzustellen, dass der Effekt zwischen den Probanden stark variiert. Also es gab welche, die haben da extrem drauf reagiert und es gab welche, die haben nur eine geringe Reaktion auf die Sauerstoffzugabe gezeigt. Und das heißt, dieser Gesamtgruppeneffekt, diese eine Sekunde Steigerung, sagen die Forschenden einschränkend, wurde getrieben von starken Respondern, also von denen, die hier sehr, sehr viel sich verbessert haben. Anderes gilt für die empfundene Belastung, für die RPE, Rate of Perceived Exertion. Ich kenne ja inzwischen durch die Borg-Skala, die wird quasi immer mitgenommen, kann man sich mal alte Folgen anhören, ja, 1 bis 10 und dann so und so wird gesagt halt, ey, wie fit fühlst du dich denn eigentlich oder von 1 bis 20? So, wie anstrengend war denn das Ganze? Und diese empfundene Belastung ist nur dann geringer, nachdem die Sauerstoffzugabe stattgefunden hat. Das, also nicht vor dem 100-Meter-Schwimmen, dort war alles gleich. Dann haben sie angeschlagen, haben den Sauerstoff bekommen, haben dann nochmal gesagt, ey, wie fühlst du dich jetzt? Da war es schon besser, nachdem sie den Sauerstoff bekommen haben und dann auch nach dem 50-Meter-Schwimmen war es nochmal besser. Das heißt, Forschenden sagen, beschreiben das dann mit den Worten, der Lufthunger, den ja Aktiven haben, der wird verringert durch die Sauerstoffzugabe. Man fühlt sich dann einfach besser. Was ich schwierig finde an dieser Studie, so toll die Ergebnisse auch sind, ja, die werden also eine Sekunde schneller, das heißt, sie schwimmen näher an der Wettkampfintensität. Ich arbeite vielleicht eher in den Bereichen, die ich auch wirklich ansprechen will mit der Übungsaufgabe, ist der Mechanismus, den haben sie nämlich sich gar nicht weiter angeguckt. Sie wissen jetzt den Effekt und können sagen, ja, okay, es funktioniert. Das ist gut, das reicht uns ja meistens auch in der Praxis, wenn wir wissen, es funktioniert, wie, ist mir egal, aber es funktioniert. Denn es könnte auch sein, dass die Sauerstoffzufuhr gar nicht den Laktatspiegel senkt oder für eine schnellere Wiederherstellung des Kreatinphosphats sorgt, sondern einfach auch als Treibstoffe für den aeroben Stoffwechsel zur Verfügung steht und damit auch die Sprintleistung unterstützt und nicht so sehr, also mehr als, habe ich so schön geschrieben hier, fungiert mehr als Treibstoff für die Sprintleistung und weniger als Katalysator für die Erholung. Also die Erholung hier gar nicht positiv beeinflusst wird, sondern einfach mehr, ich gebe dem Körper mehr Energie, die er im nächsten Schritt auf den 50 Yard verbrennen kann. Erholung ist mir erstmal egal. Sie haben nämlich keine Biomarker angeguckt, keine Laktatlevel, keine VO2 Max oder ähnliches ausgewertet. Dadurch lässt sich kein Rückschluss auf den Mechanismus, der da eigentlich durch den Sauerstoff getriggert wird, zu. Und auch wichtig im Kopf zu behalten, wir wissen inzwischen, Männer, Frauen reagieren anders auf unterschiedliche Belastungen. Sie haben keine Frauen in die Studie hier inkludiert. Und das schränkt so ein bisschen die Aussagefähigkeit dieser Studie ein, aber es ist doch ein sehr vielversprechender Ansatz meiner Meinung nach, da vielleicht mal hinzugehen oder die Augen offen zu halten, wie sich das so vielleicht im Profisport, in der Trainingspraxis niederschlagen wird. Die künstliche Zugabe von Sauerstoff in der Pause ist wirksamer als während der Belastung. Gibt es im Wesentlichen gemischte Erkenntnisse, wie das so wirkt, wenn man es während der Belastung gibt, wohingegen die Beweislage bei der Sauerstoffzugabe in der Pause zwischen zwei Wiederholungen sehr eindeutig ist, nämlich wirkt leistungssteigernd für den nachfolgenden Versuch. Das heißt, die gewünschte Intensität kann länger aufrechterhalten werden und dadurch haben wir ein effizienteres Training. Tada! So einfach kann das gehen. Bisschen Luftdruckfanfare holen und dann schwimmen, trainieren eure Sportlerinnen und Sportler einfach schon ein bisschen besser. Ich hoffe, ihr habt den Euphemismus oder die leichte Sarkasmus oder Übertreibung gehört. Es gab hier schon deutliche Einschränkungen, aber die Idee ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, und jetzt machen wir noch den Wettkampf-Highlights der vergangenen Woche. Die gucken wir uns auch noch an, denn da ist ziemlich viel passiert. Legen wir los in London. Dort hat das AP Race International stattgefunden und das wird immer relevanter im Wettkampfkalender. Das sieht man unter anderem auch an den Teilnehmenden aus Deutschland. War das am Anfang nur ein ganz kleiner ausgewählter Kreis aus Magdeburg, war es in diesem Jahr schon ein ziemlich großes Team, das dort gestartet ist. Unter anderem auch mit Staffelmeldungen über hier am Start war. Und das Ganze wurde belohnt mit einer Medaille in der 4x200 Meter Freistil Mixed-Staffel und so durften Olli Klemet, Jano Beschnitt, Linda Roth und Isabel Gose mindestens eine Medaille, für manche waren es auch mehr, Linda hat diese eine Medaille mitgenommen, aber Isa, Olli und Jano haben noch mehr Edelmetall wieder zurück nach Deutschland mitgenommen. Und es war für einige ein ziemlich straffes Programm. Als Beispiel habe ich Linda mir jetzt mal rausgepickt, mit der wir auch in die Ergebnisse einsteigen wollen. Sie schwamm nämlich am Freitag 400, am Samstag, als es losging, das 400 Freistil-Finale und mit der 4x100 Meter Lagenstaffel im Finale, dort die Rückenteilstrecke. Es folgten dann natürlich auch die Vorläufe jeweils über die 400 Kraul und dann nochmal nachmittags das Finale. Am Sonntag ging es dann weiter mit den Vorläufen 400 Lagen, 200 Freistil. Dazwischen gab es so 2 Stunden Abstand zwischen den beiden Starts und dann kamen die beiden Finals, 400 Lagen, 200 Freistil. Dazwischen gab es nur so Pi mal Daumen 30 Minuten. Und dann nochmal eine Stunde später das Finale mit der 4x200 Meter Freistil Mixed Staffel. Dort schwammen sie dann nochmal 1,58,6, also auch beachtlich schnell. Und Montag beschloss sie dann den ganzen Bums mit dem 100 Freistil Vorlauf, 200 Lagen Vorlauf, 100 Kraul Finale, 200 Lagen Finale und 4x100 Meter Freistil in der Staffel. War damit sowohl was die Präsentation im Wettkampfbecken angeht, als auch leistungstechnisch durchaus eine der Hauptdarstellerinnen auf deutscher Seite, denn es fiel ein Rekord mal wieder an diesem Wochenende, und zwar der deutsche Jahrgangsrekord über die 200 Meter Freistil für die 18-jährigen Frauen. Mehr oder weniger völlig vom Himmel gefallen ist der, als Linda im Vorlauf über die 200 Meter Freistil am zweiten Wettkampftag nach den 400 Lagen wohlgemerkt in 1,57,52 das Rennen als Vorlaufschnellste beendete und damit 900stel unter dem deutschen Jahrgangsrekord blieb von Silke Lippock aus dem Jahr 2012, das inzwischen auch schon 14 Jahre her ist. Und da waren einige Sportlerinnen dabei, die inzwischen über die 200 Freistil geschwommen sind, unter anderem eine Isabel Gose. Und so schwamm Linda hier die 200 Freistil in 27,7 plus 3x 30 Sekunden und war dann mit ihrer Vorlauf-Siegzeit auch schneller als Isa bei ihrem Titel der deutschen Meisterschaften. Über die 400 Freistil ging es dann für Linda in 4,06,89 durchs Becken, blieb damit auch nur 0,05 über dem deutschen Jahrgangsrekord von Isa aus dem Jahr 2020. Belegt damit aktuell Platz 3 in der deutschen Bestenliste und auch hier wieder die Konstanz hervorzuheben, 28,6 vorne rum und dann im Prinzip 7-mal eine 31,3 drauf. Das weckt doch Hoffnungen für die Europameisterschaften in Paris. Ebenfalls sehr, sehr straffes Programm hat der Olli Klemet, der vielleicht für mich aktuell der Sportler ist, der die größte Wettkampfleistungsbreite hat. der auch immer konkurrenzfähig ist. Da haben wir noch ein paar andere von, unter anderem eine Angelina Köhler, werden wir gleich noch drüber sprechen. Und eigentlich auch bei seinen Starts nie wirkliche Ausfälle hat. Tragischerweise eigentlich fast immer jemanden, der schneller ist. Die 400 Meter Freistil ist es Lukas Mertens, der vor ihm ist. Über die 800, 1500 ist es ein Sven Schwarz, der vor ihm ist. Über die 200 Meter Freistil war es an diesem Wochenende Jano Beschnitte, der schneller war als Olli. Aber Olli immer im Medaillenbereich, immer unter den Top 3 bis Top 5 zu finden, so jetzt auch hier in London. Schwimmt über die 400 Meter Freistil die viertbeste Leistung seiner Karriere. 3:44.01 sind 9 Zehntel über der Zeit von den deutschen Meisterschaften. Vor allen Dingen ein echt krasser Schlusssport. Da auf der letzten Bahn überflügelt seinen Nachbarn Ryan Arisman am Ende um 200. im Anschlag und darf sich über die Goldmedaille freuen. Nicht ganz so positiv ging es für ihn über die 200 Meter Freistil aus. 1:47.63 ist eine großartige Zeit, auch nur 6 Zehntel langsamer als bei den deutschen Meisterschaften, wo der eigentliche Höhepunkt war. Und die ganzen Magdeburger, also auch eine Linda oder eine Isa oder ein Olli, sind jetzt aus Lanzarote aus dem Trainingslager gekommen, frisch, betonten das auch immer wieder. Und über die 200 Meter Freistil waren es die Top 4, Top 5, die hier auf die letzte Bahn gingen und so auf einer Linie unterwegs waren. Da war ja eigentlich überhaupt nicht zu erkennen, wer das Ding am Ende gewinnen wird. Wir erinnern uns zurück an die Wissenschaft von letzter Woche. Ja, 200 Kraul, wahnsinnig interessantes Rennen. Und am Ende wurde es in 1:47.63 Platz 4 für ihn. Aber auch nur 3 Zehntel an der Silbermedaille vorbei, die sich Jano Beschnitt um den Hals hängen durfte, der 3 Zehntel schneller war, 1:47.33 für den Bochumer. Auch er blieb 8 Zehntel über seiner Zeit von den deutschen Meisterschaften. Also zwei Deutsche, die hier Hoffnung wecken auf die 4x200 Meter Freistilstaffel bei den Europameisterschaften in Paris. Und Olli Klemert immer jemand, wenn ihr irgendwo mal wetten müsst, wer eine Medaille holt oder in den Top 5 landet und Ollis Name taucht auf, schmeißt das Geld drauf, macht er auf jeden Fall nichts falsch dabei. Ähnliches gilt für Angie Köhler über 50 Delfin. Schwimmt hier jetzt in London 25:61, exakt die gleiche Zeit wie zu den deutschen Meisterschaften, was exakt die viertschnellste Zeit ist, die sie jemals schwamm. 25:61, 1/1000stel über dem deutschen Rekord. Der da, ja, ich glaube, der wackelt schon gar nicht mehr, sondern da ist schon richtig Fundament abgekratzt und der hat schon eine ordentliche Schieflage. Dann kommt noch die 100 Meter Delfin für Angie. 57:00 sind 7 Zehntel langsamer als bei den deutschen Meisterschaften. Die waren echt stark, die 56:03, auch nur 2 Zehntel über dem deutschen Rekord. Was ich krass finde, ist, sie geht eine 26:06 an über die 100 Delfin und ist damit nur 3 Zehntel langsamer als zu ihrem deutschen Rekord. Schwimmt die zweite Bahn aber 6 Zehntel langsamer als damals bei der 56:11. Das Phänomen kennen wir jetzt schon. Denke mal, da geht Richtung EM, wenn ein bisschen mehr Tapern ist und wirklich die Wettkampfvorbereitung da ist, sollte da noch Luft sein und dann bin ich eigentlich guter Dinge, dass das in Richtung flache 56 auf jeden Fall sich entwickeln wird bei ihr und der deutsche Rekord über die 50 Delfin, der wird eigentlich auch fallen. Thema Rekorde, Johannes Liebmann wird nicht müde medial seinen Europarekord um die Ohren geworfen zu bekommen und er hält diesem Druck, der damit einhergeht, souverän stand, denn er nimmt zum einen reichlich Geld hier aus London mit nach Hause, über die 1500 Meter Freistil schwimmt er in 14:45.56 nicht nur zum Sieg, seine zweitschnellste Zeit jemals, war nur in Stockholm schneller, sondern auch zur drittbesten Leistung der Veranstalter und dann darf man sich schon mal über so einen großen Pappscheck freuen, der dann in Bares oder in virtueller Währung auf dem Konto landet und ausgegeben werden darf für, weiß ich nicht, einen hübschen Abi-Anzug, der ja auch die Abiballfeier irgendwann dann anstehen wird für ihn. 800 Freistil, 7:44.12, zweitschnellste Zeit ever. Auch hier war er nur in Stockholm nochmal schneller gewesen. Also der Junge, Wortspiel, schwimmt auf einer wahren Erfolgswelle. Hoffen wir, dass das dann auch in der französischen Hauptstadt so weitergehen wird. Und dann werden das extremst spannende Vorläufe aus deutscher Sicht über die Langstrecken. Überzeugt hat auch Lena Ludwig über die beiden Bruststrecken, 50-200 Meter Brust, die Heidelbergerin, 50 Brust, 31:73, nur 4 Zehntel über Bestzeit, über 200 Meter Brust gewinnt sie die Silbermedaille, 2:26.99 sind die drittschnellste Zeit, die sie jemals ins Wasser gelegt hat, 4 Zehntel über ihrer JWM-Zeit und der Zeit aus Stockholm von diesem Jahr, also auf einem sehr, sehr guten Weg, 2007, ne? Die 19-Jährige, oh Gott, die 19-Jährige. Spannend auch die Renneinteilung. Fokus lag ganz klar auf der letzten Bahn. Die erste Bahn war 8 Zehntel langsamer als zu den Junioren-Weltmeisterschaften. Das ist ein ganz schönes Brett. Dafür die letzte Bahn in 37,2 um ein Vielfaches schneller als in Otto Peni letztes Jahr. Komisch hingegen finde ich da ihre 100-Meter-Brust, die in 1,09,2 ja, nicht ganz so überzeugen konnten wie die anderen beiden Strecken, denn die 32,2 im Angang war identisch mit der Angangszeit, die sie auch bei ihrer Bestzeit hatte. Die 37,0 hinten raus auf der zweiten Hälfte waren dann 1,7 Sekunden langsamer als zu ihrer Bestzeit. Irgendwie merkwürdig, kriege ich nie so richtig zu greifen, aber das ist mir auch egal, wenn die anderen beiden Strecken so stark gewesen sind. Und damit aus London zurück nach Stuttgart zu den Süddeutschen Meisterschaften. Habe ich ja letzte Woche irgendwann mal gesagt, ey, die Jahrgangsaktiven sind so im Taper-Modus, DJM steht vor der Tür, 2 Wochen sind's noch. Und das scheint man sich hier in Süddeutschland zu Herzen genommen zu haben und hat ein bisschen eine Trotzreaktion gezeigt. Highlights waren da in meinen Augen unter anderem Taku Missel, der Brustspezialist aus Eschborn, der 16-Jährige, der die 200 Meter in 2,22 schwamm, damit auf Platz 3 im Moment in der besten Liste. Dazu muss man aber wissen, dass die Top 4 hier nur um 6 Zehntel auseinander liegen. Jakob Küstermann, Yannick Hefelinger, Taco Missel und Marlon Plammern werden sich da ein spannendes Rennen hoffentlich liefern in Berlin bei den DJM. 50 Brust, 29,81 für Taku. Damit ist er der erste 2010er, der unter der 30-Sekunden-Marke bleibt in dieser Saison. Ja, da schon mal ein ganz schönes Statement gesetzt. In seinem Schatten aus Eschborn ist es Adrian Klose, Jahrgang 2012, 14 Jahre erst alt, der in 2 Minuten 18 die 200 Meter Delfin beendet und um 1/100 den Spitzenplatz in der Jahrgangsbestenliste verpasst. Dann gab es noch gute Nachrichten aus Ingolstadt, wo die kraulschwimmenden Spätmann-Zwillinge, und jetzt muss ich gucken, Pia Marleen, Mia Filin heißen sie, glaube ich, das richtig zusammenkriege, den Doppelsieg feiern, über die 200 Meter Freistil sich auf Platz 1 und 4 der Jahrgangsbestenliste setzen, über die 400 Meter Freistil 2. und 3. werden, damit auf Platz 2 und 6 der Jahrgangsbestenliste in dieser Saison landen. Und in ihrem Schatten ist es bei den Männern dann Dismar Devoto, der über die 400 Meter Freistil in 4 Minuten 20 auf Platz 1 der Jahrgangsbestenliste schwimmt. Und zu guter Letzt war es Johannes Funken dann noch aus Ulm, den wir hier kurz mal nennen möchten, der zusammen mit Mika Friedrich Martin und Lasse Palle Philippeit eine Top-Trio auf Augenhöhe bildet über die 100 Meter Freistil 56,09, die Zeit von Johannes, das ist der 2. Platz, aber die anderen beiden sind da quasi direkt dran, 25,12 über die 50 Meter Freistil für Johannes, bringen ihn auf Platz 1 der Jahrgangsbestenliste und damit in die Favoritenposition, mit denen wir uns dann in der nächsten Woche auseinandersetzen werden, denn der Meldeschluss für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften, der ist vorbei. Dieses Meldeergebnis, Meldeliste soll veröffentlicht werden am 3. Juni im Laufe des Tages, also nächste Woche Mittwoch. Und mit diesem Meldeergebnis, mit den Meldelisten werden wir uns dann in der nächsten Woche auseinandersetzen, direkt im Vorlauf zu den deutschen Meisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf, die ja da in Düsseldorf stattfinden werden. Bisschen unglücklich aus Berichterstatter-Sicht, dass das beides so nah beieinander ist, weil man irgendwie den Schwimmmehrkampfmeisterschaften dann nur sehr schwer bis gar nicht gerecht werden kann. Vorher stehen an diesem Wochenende aber noch Wettkämpfe an, nämlich die deutschen Hochschulmeisterschaften in Hannover. Für die älteren Studenten, die ganz jungen, dürfen bei den Vorkämpfen im Nordostsee-Pokal ihr Können zeigen. Und die Profis sind bei der Mare Nostrum-Tour unterwegs, aktuell in Cannet an Roussillon, glaube ich. Ich letzte Woche was Falsches gesagt. Aber der letzte Stop ist ziemlich sicher in Barcelona, der dann jetzt am Wochenende ausgetragen wird. Also da dürfen wir uns auch nochmal freuen. Unter anderem hat jetzt auch Joscha Salcho mit ins Geschehen eingegriffen. Wie gesagt, nächste Woche dann die DJM-Vorschau. Da werdet ihr wieder bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, darf ich gute Nachrichten verkünden, von Dienstag bis Samstag meine Stimme am Mikrofon im Livestream hören. Sowohl in den Vorläufen als auch in den Finals darf ich das Ganze akustisch untermalen und euch mit Geschichten und der Präsentation der Leistungen auf dem Laufenden halten. Schaltet gerne ein, ich kann da nur Werbung machen für und dann schon 2 Wochen später werde ich in Ingolstadt beim Summerfly am Mikrofon sitzen und auch die dortige Veranstaltung dann begleiten. Damit machen wir Schluss. Es ist spät genug geworden. Ich werde noch einen kleinen Trainingsplan schreiben. Dann geht's heute Abend ins Wasser mit meiner Truppe. Gucken, ob mich das Fahrrad dahin trägt oder die öffentlichen Verkehrsmittel. In diesem Sinne kann ich nur sagen, geht raus, genießt die Sonne, geht eine Runde schwimmen. Das Wasser ist wieder warm. Lasst die Finger von den Drogen und den illegalen, leistungssteigernden Substanzen. Seid fair, seid ehrlich, genießt das Schwimmen. Das geht immer. Es war mir eine Freude, euch heute hier zu unterhalten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao.